Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Markus Beuter, Teil 7 unseres Real Talks. Wir gehen ein auf Wettkämpfe wie den Mr. Olympia, die Wettkämpfe, die Stronger Than You absolviert hat. Wir sprechen über DocRap, eines der spektakulärsten Trainingssysteme aller Zeiten, und das Density Training. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Markus Beuter und mir. Ja, hallo Markus, willkommen zurück am Sonntagmorgen. Es ist kurz nach neun, es ist der 17.10.2021. Wir sind frisch am Start, gerade uns mit Filmzitaten vorweg aufgemöbelt. Erstmal Grüße zu dir nach Baden-Württemberg. Wie geht's dir?
Ja, hier geht's ganz gut. Schöne Grüße zurück ins geschäftige München. Ne? Also hier ruht und schläft noch alles. Aber ich sag's euch schon mal, das ist die Folge, in der alles passieren kann. Ich glaube, heute haben wir wirklich einen breiten Aufriss. Also vorausgesetzt, wir schaffen es innerhalb von unserem Zeitrahmen.
Ja.
Ja, aber könnte gut werden heute.
Ja. Und wenn nicht, haben wir dann noch Platz für weitere Folgen. Ja, also dazu sage ich dann später auch noch was. Was so das zukünftige Setting von Stronger Than You angeht. Und aktuell, Markus, wir hatten es angekündigt, man kann immer darüber streiten, macht man vor einem Wettkampf ein ausführliches Gespräch oder danach, oder macht man es davor und danach. Aber jetzt lass uns beide mal über den vergangenen Mr. O, über den vergangenen Mr. Olympia sprechen, der in dem Jahr seit langem mal nicht in Las Vegas stattfand, sondern in Orlando. Und was eine Besonderheit darstellt, hing natürlich mit Covid-19 zusammen, aber er fand zu einer normalen Zeit statt, das muss man auch dazu sagen, allerdings sehr eng getaktet an die Arnold Classics. Das war sicherlich nicht bewusst gewollt, aber es sind unterschiedliche Veranstalter. Bei der Arnold Classics im Hintergrund zieht ja tatsächlich immer noch Schwarzenegger die Fäden. Aber zum Mr. O, ja, reden wir mal über die offene Klasse. Top 3, was sagst du?
Ja, also und auch am Ende die Klasse, die einen interessiert, ne? Also ich habe bei meinen Notizen hier immer noch stehen, Classic und Men's Physique interessiert mich nicht. Und auch die 212er Klasse interessiert mich nicht. Also ja, einfach nur mal zu zeigen, wie arrogant ich bin. Ja, aber wenn du sagst, die Top 3, also da hatten wir Big Ramy, Brandon Curry und Hadi Chopin. Oder doch, spreche ich ihn richtig aus?
Liegt ja, du kannst ihn französisch aussprechen, aufgrund, dass er Perser ist, also Iraner, kann man schon eine gewisse Nähe zu Frankreich dann auch haben, ja. Ja,
ja, und also ist am Ende wieder so eine absolute Geschmacksfrage, kannst du sagen, was du willst. Big Ramy, der ja im bürgerlichen Leben tatsächlich Mamdou Elsbiai heißt. Und ja, Big Ramy, 37 Jahre alt und absolut das brutalst abartigste Freak-Spektrum, das ich jemals auf der Bühne gesehen habe. Hm. Muss ich einfach sagen. Also er ist gigantisch, ne? 1,75 Meter, 136 on stage. Das ist das Gewicht von Ronny früher. Nur, dass Ronny eben nochmal 5 cm größer war. Und also der hat Muskelausprägung, das habe ich noch nie an einem Mensch gesehen. Und du siehst ihn von vorne, du siehst die Beine von vorne und dann zeigt er dir den Rücken nochmal von hinten. Unglaublich, unglaublich. Aber, muss aber auch sagen, er ist und bleibt hässlich. Also er ist ein Höhlentroll. Soll jetzt bitte, no offense, ne? Aber er ist ein Höhlentroll. Ich muss einfach sagen, ich habe mir das gestern Abend lange überlegt, eine Präsentationssportart wie Bodybuilding. Geht mal in euch, schaut euch mal nochmal so vor eurem geistigen Auge das Teilnehmerfeld der Top 5 Mr. Olympia in den letzten 20, 25 Jahren an. Die Top 5 Leute, das waren immer attraktive Männer, also gut aussehende Männer. Nehmen wir mal Markus Rühl raus. Markus, wenn du das hörst, bin großer Fan von dir, aber du wärst jetzt nie zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Und das waren meistens immer auch vom Charisma, vom Aussehen her, waren das meistens immer markante, gut aussehende Männer. Und da kann ich einfach, ein Big Ramy, der ist einfach, dieser körperliche Freak-Faktor, der wird halt einfach auch noch durch diesen markanten Schädel, den er einfach hat, noch einfach unterstützt. Er kommt auf die Bühne und ich sehe einen Höhlentroll aus Herr der Ringe einfach. Und das nimmt mir manchmal so die Aufmerksamkeit, wenn ich dann daneben Brandon Curry anschaue oder Hardy. Das lenkt mich schon fast ab. Also ich habe das Gefühl, da stehen fast zwei Kategorien von Athleten da oben. Und Brandon Curry war für mich der schönere Athlet, nicht der massivere. Sind auch vom Alter her alle relativ eng beieinander. Big Ramy ist 37, Curry 39, Hardy Chopin ist 34. Größenmäßig liegen sie auch alle einigermaßen beieinander, zwischen 1,70 und 1,75. Ist jetzt nicht so ein 1,90-Kerl noch auf der Bühne gestanden, also zumindest nicht im vorderen Feld. Die waren alle relativ klein, auch hier Hunter Labrada und Mick Walker, also das sind alles Leute 1,70 bis 1,75. Aber trotzdem hätten die Unterschiede untereinander nicht größer sein können, finde ich. Ich weiß nicht, wie geht's dir da dabei?
Also ich muss dazu sagen, anders als bei dir, mich interessieren die anderen Klassen schon ein wenig. Nicht ja. alle, aber sie interessieren mich schon. Und ich muss sagen, gerade in diesem Jahr hängt möglicherweise auch damit zusammen, weil ich aktuell selber, dazu kommen wir noch, bei Wettkämpfen viel im Natural-Bereich mit meinen Athleten unterwegs war. Mir gefällt das nicht mehr. Mir gefällt das nicht mehr. Also auch diese schiere Masse, wie die ersten drei, sag ich mal, die anderen erschlagen. Da kommt noch hinzu, dass kaum noch eine richtige Taille erkennbar ist. Klar haben die riesige Ausprägungen in den Oberschenkeln, speziell wenn man Big Ramy anschaut, der hat diesen X-Frame, hat der schon, aber ohne ein wirkliches X in der Mitte, ja. Also es sieht nach meiner Auffassung nicht mehr schön aus. Es ist keine Taille mehr da. Bei ihm war auch nach meiner Einschätzung die Konditionierung nicht die beste. Der hat durch schiere Masse gewonnen. Ja, also das, was er im letzten Jahr bei seinem ersten Sieg besser gemacht hat, nämlich mit einer Top-Konditionierung zu kommen, der war leichter. Im letzten Jahr, das hat er dieses Jahr schlechter gemacht, schon in der Vorwahl. Er ist zwar von Runde zu Runde besser geworden. Ich habe es mir genau angeguckt, damit ich weiß, wovon ich hier spreche. Und mir hat er nicht gefallen. Darüber hinaus, Präsentationssport, gebe ich dir recht. Er ist jetzt nicht der attraktivste Athlet. Mir gefällt er auch einfach nicht. Mir gefällt der auch einfach nicht. Ja, er kann aber auch nicht posen. Sei mir verziehen. Andere werden sagen, du kannst es auch nicht, Olaf. Sicher, ich bin aber auch kein Mr. Olympia-Profi und hier gewinnt nur Fleisch. Ja. Dann, wenn man, ich meine, man muss, unterm Strich respektiere ich seine Leistung trotzdem. Es ist enorm, wie er arbeitet im Studio. Auch der hält Diät, der hat einen hohen Arbeitsethos, der ist bekannt dafür, dass er das sehr professionell auch angeht. Und was mir immer wieder die Leute bestätigen, die ihn persönlich getroffen haben, jetzt auch zuletzt ein ehemaliger IFBB Pro, er ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ja. Und Kiro Feldmann vom Aktivfitness in Bad Fallingbostel, der ihn auch kennt und schon mit ihm trainiert hat, hat mir das Gleiche gesagt, als ich ihn letztes Wochenende getroffen habe. Also insofern, das muss man auch mal hier dazu sagen, das ist ein ganz feiner Typ. Da haben wir auch andere kennengelernt, die ja total schräg durch die Gegend laufen, auch wenn sie mal auf einer irgendeinen Expo nach einem Autogramm gefragt werden und 20 Euro dafür haben wollen. Das kennst du ja auch.
Ja. Das ist richtig. Ich möchte schon auch einen Botschafter des Sports haben, der dann auch mit der Öffentlichkeit umgehen kann. Da hast du recht.
Und das ist er ohne Frage. Und was man eben auch, das hat diese Medaille hat natürlich zwei Seiten, aber was man gar nicht hoch genug bewerten kann als Ägypter und eben dann noch dazu als jemand aus dem islamischen Raum, der nicht in den Vereinigten Staaten lebt, das zweite Mal hintereinander Mr. O geworden zu sein, das ist schon eine Leistung.
Das ist richtig.
Das ist nicht so einfach, ja. Und der hat auch echt gebraucht, wenn man bedenkt, was die für Schwierigkeiten haben, dort allein bei der Einreise. Nevertheless, am besten gefallen von allen dreien hat mir Brandon Curry. Wenn es um schiere Masse und so weiter ging, hat Big Ramy natürlich gewonnen. Aber Brandon Curry hat das komplette Paket mit wenig Schwächen gehabt, hat sehr gut gepostet. Die Linie von ihm gefällt mir, weil die Beine nachgekommen sind. Und den sehe ich eigentlich mittlerweile ganz gerne, weil er auch seine Konditionierung auf den Punkt bringt. Der war top konditioniert, muss man echt sagen. Und er war sicherlich von den ersten dreien derjenige, der insgesamt das stimmigste Paket gebracht hat.
Ja.
Wenn man nochmal den reinen Freak-Faktor aus Masse und Härte nimmt, dann war sicherlich Hardy derjenige, der es gemacht hat.
Der war brutal hart. Ja.
Ultra harte Konditionierung. eigentlich auch noch für die Größe ein guter X-Frame. Ich muss dich korrigieren, der ist deutlich kleiner als die anderen, weil Hardy ist eigentlich ein 212er ursprünglich und ist erst in die große Klasse aufgestiegen und der ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Na? Also der wirkt nur so. Der ist ein ganzes Stück kleiner als Rami. Ein ganzes Stück kleiner. Ich meine, dass der
ist
keine
unter 1,70, ne?
Ja, der ist wohl auch keine 1,68. Ich müsste es nochmal nachsehen. Aber er ist ein kleinerer Athlet. Das ist außer einer, der sich gerade so in die 212er immer reingedrückt hat, in die 96 Kilo. Aber was wird der oben jetzt auf der Bühne gehabt haben? Ich würde schätzen 107, 108. Und da gehen die anderen alle unter mit 25 Kilo Gramm, die der Rami mehr hat. Das wirkt einfach so. Der könnte sich vor die stellen und man würde sie nicht mal sehen. Na?
Ja, ja.
Was man sagen muss, Hadi ist immer der mit der besten Konditionierung ankommt von allen Athleten. Ja, also der hat diesen brutalen Freak-Faktor aus allen. Der macht seine Hausaufgaben am allerbesten. Der muss auch irgendwas richtig machen beim Laden. Da wird ja auch immer viel palabert darüber, was die richtig oder falsch machen mit Überladen, Unterladen, Querladen, Hochladen und Runterladen. Ja, ich glaube, der macht da keine Experimente. Ja, der sieht mir nicht so aus. Der hat seine Form und fertig aus. Ja, das weiß ich jetzt auch selber von Wettkampfathleten, wie das laufen kann. Das ist für mich hundertprozentig ein Kandidat, der 7 Tage vorher so fertig ist, wie er da steht und keinerlei Probleme hat, seine Konditionierung zu halten. Das sieht man einfach. Ja. Was mich eher gefreut hat, ist so, dass im Hintergrund eine Wachablösung von jungen Athleten zu laufen scheint, wenn man Hunter Labreda anschaut, der Sohn von Lee Labreda. Schöner Athlet, gefällt mir gut. Mir gefällt auch gut, dass er noch nicht so verbaut und so klobig ist, aber das kommt schon noch, keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kommt schon noch, ja, weil spätestens nach den ersten Top 5 Platzierungen schaffen es alle, ihre Taille zu verbauen, außer Markus Wolf damals, Dennis Wolf, ja, und Nick Walker eigentlich für mich der schönste Athlet im ganzen Feld.
Wow, echt, siehst du das auch so?
Ja. Und wir haben es nicht abgesprochen, weißt du, wir haben nicht drüber geredet vorher.
Nein.
Mir hat gefallen, klassische Linie, schönes Posing. Er kann sich sehr gut präsentieren. Er hat eine Siegerattitüde, muss man ihm auch einfach mal lassen. Ja, also er hat eine echte Siegerattitüde und die hat er schon mal mehr als Labreda. Was ihm ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Fleisch an den Beinen, ja. Da muss er ein bisschen nachladen noch, das passt noch nicht so richtig zusammen, aber das ist auch so einer, wo ich die Hoffnung habe, er steigt nicht auf den Zug auf, je klobiger, umso besser. Ja, weil bei den anderen habe ich das Gefühl, erst wenn du den Panzer in der Mitte hast, der wie eine Schildkröte aussieht, also sprich Riesenwampe mit aufgemalter Bauchmuskulatur gefühlt, dann bist du erst wer. Ja, ich hoffe, dass sich bei ihm hält. Ja.
Aber der Trend mit diesen Schildkrötenbäuchen, den habe ich jetzt gar nicht mehr ganz so arg, finde ich, präsent, wie das mal noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also da hast du ja immer auch zu Zeiten von Phil Heath auf der Bühne, wenn sie da mal kurz durchgeatmet haben, das sah ja schon wirklich krass aus. Finde ich, geht mittlerweile einigermaßen.
Das geht deshalb, weil sie in der Bewertung, in der Präsentation angehalten werden zu absoluter Bauchkontrolle. Das ist ein neues Bewertungs- und Jurykriterium. Das wird härter denn je mit Abzügen bestraft, wenn du zum Beispiel bei einer Drehung deinen Bauch nicht unter Kontrolle hast. Aber glaube mir, die Wampe ist da. Wo soll die sonst sein? Die ist nicht mit einmal weg. Rami hat noch das Glück, dass er das nicht so in so einer extremen Form hat. Aber Brandon Curry hat das und erst recht Hardy. Ja, die haben das alle bei diesen Größenverhältnissen. Das geht auch gar nicht anders, wenn ich so schwer bin. Und da kann man jetzt diskutieren, woher die kommt. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes. Ich sag, das ist eine Mischung aus allem. Und am besten auf den Punkt gebracht hat der Torvaldsson, der Norweger, Mr. Glutzilla, ein Top-Bodybuilder aus Anfang der 2000er, als es auch mit dem Max und den anderen Sachen so extrem Tommy Torvaldsson aufkam. Den habe ich in Oslo persönlich gesprochen, als ich ihn besucht habe. Und der hat zu mir gesagt, das ist eine Mischung aus allem. Das ist das Essen, das sind die nicht frei verkäuflichen Supplemente. Ja, und das ist vor allen Dingen das Wachsen der Bauchmuskulatur, was man gar nicht mehr in dem Bereich dann kontrollieren kann, weil alles andere wächst auch mit. Und das ist da, das kann nicht weg sein. Und du siehst, in anderen Klassen ist es einfach besser. Ja, das wäre mal so zu den Top-Leuten mein Statement. Es gibt immer wieder welche, die mir in den Klassen gut gefallen. Es sei mir verziehen, dass ich hier als Laie so ein Urteil in der Form abgebe. Ich respektiere die Leistung aller Athleten und finde sie ganz wunderbar. Und jeder einzelne von ihnen ist auch als Freak-Faktor eine Bereicherung für unseren Sport. Das sage ich auch nochmal dazu. Und wenn ich hier sage, mir gefällt jemand nicht, dann sage ich das frei von irgendwelchen Vorurteilen, die andere aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe mögen haben. Ich sage das einfach, was gefällt mir als Athlet und Coach und was gefällt mir nicht. Das ist sehr wichtig, dieses nochmal hier klar zu positionieren. Ja.
Aber ich finde, das gibt ja das Bodybuilding her, dass man sich da ja einfach nur rein über das, wie empfinde ich das, wie sieht das für mich aus, unterhalten können. Weil wenn sie auf der Bühne stehen, ist mir ja ihre Arbeitsethik und so weiter, was alles drumherum ist, ist mir relativ egal. Also ich finde es bei Big Ramy natürlich schon irgendwie geil, dass Dennis James ihn trainiert. Weil Dennis James war für mich immer einer der All-Time-Top 5. Mir hat er immer hervorragend gefallen als Athlet und finde ihn auch als Persönlichkeit herausragend. Aber das tut nichts zur Sache. Ne? Wenn Big Ramy auf der Bühne steht, dann ist mir das egal, wenn der nette Kollege aus Mannheim ihn coacht. Ne? Und ich das immer todeswitzig finde, wenn er dann Deutsch über ihn redet, in seinem Mannheimer Dialekt. Das ist für mich traumhaft. Ja,
Der ist schon gut. Ganz klar, sagt er ja auch immer. Es ist ganz klar. Ja, ganz klar. Ja, aber er erzählt eben auch, obwohl er es besser weiß, er weiß es besser, aber er erzählt trotzdem die Bro-Science-Geschichten immer mal wieder. Ja. Ganz klar, 30 Gramm Eiweiß zwischendurch mal nehmen und dann fängt man dies und jenes und den katabolen Teufel auf. Also er erzählt schon auch immer so absoluten Oberpansen in vielen Situationen. Ja, er weiß es besser und er weiß es vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, was bestimmte Produkte dort bewirken. Ich bin nicht der Meinung, dass man darüber immer reden muss, aber man sollte wenigstens nicht so tun, als ob 30 Gramm Whey-Protein jemanden so in der Form produzieren, wie Big Ramy aussieht. Ne? So muss man nicht tun, das ist nicht notwendig.
Aber Dennis James hat aber verstanden, dass Kommunikation über solche Sachen im öffentlichen Raum, im Internet vor allem, dass die immer aus dem Kontext gezerrt wird und dann wirst du wieder aufgeknöpft als derjenige, der jetzt entweder zu viel Tacheles geredet hat oder irgendwelche Anweisungen und Anleitungen sozusagen in den Raum gestellt hat. Und er ist wahnsinnig intelligent. Ich war vor 12 Jahren war ich in Mannheim, da hat er kurz bevor er sich verabschiedet hat aus Deutschland noch so ein Seminar gegeben. Da war damals noch Dennis Wolf noch dabei und Pit Trenz, Gott habe ihn selig, waren da noch am Start. Und Mika Milazzo, da hat er Tacheles geredet. Also es war ein No-Holds-Barred-Seminar und da hat er über alles geredet, also auch über die nicht verkäuflichen Supplements und hat wirklich konkret auch biochemisch Dinge erklärt und so weiter. Er hat natürlich keine Pauschalaussagen rausgegeben mit einem Handout, aber das war ein kleiner geschlossener Kreis, da waren so 60 Leute waren da ungefähr. Und ja, das war dann schon ziemlich, ziemlich offen. Aber das war auch noch da, also damals gab es gerade so die ersten halbwegs internetfähigen Telefone. Da wäre jetzt auch gar nicht viel nach draußen gedrungen sonst.
Mhm. Ja. Also er war ohnehin ein toller Athlet und als Coach ist er nun auch ebenso erfolgreich. Auch eine Kombi, die es nicht so oft gibt. Ja, lass uns mal über das Abschneiden der Deutschen reden. Gut, 2,12er mit Steve Bentin. Mag Steve Bentin persönlich sehr gerne. Das ist, er macht halt eine Show und macht eben halt auch das Beste daraus, um Geld zu verdienen. Manches ist unterhalb der Gürtellinie, aber das meiste extrem unterhaltsam. Und
ja, das kann man doch gehen lassen, natürlich.
Eben. Und er hat sich halt als Mr. M dort auch profiliert, die Dinge doch viel ernster nimmt, als es nach außen hin scheinen mag und sehr viel professioneller angeht, als die Lockerheit, mit der er da auch oft sich da das Glutaminpulver pur reinschüttet, was er auch zulässt. Aber es ist natürlich so, ich denke, da ist er auch über den Zenit drüber, als das mehr als nur eine Quali, in Anführungszeichen, das nur, weil das eine absolute Top-Leistung darstellt. Aber das muss man immer im Kontext mit einer guten Platzierung meiner Meinung nach sehen. Der ist über der Zeit, dass da mal eine gute Platzierung beim O rauskommt. Ja. Und da bringt er einfach auch nicht das totale Paket. Und da sind die anderen besser. Es ist sehr bemerkenswert, dass er sich wieder qualifiziert hat. Das ist so leicht nicht. Ein Profi-Wettkampf gewinnst du heute nicht so leicht und über die Punkte kommst du auch nicht rein so leicht, wenn du keine Top-Platzierung hintereinander abrufst. Also auch das Zeug von einer schon gewissen Beständigkeit auf einem hohen Niveau. Ich sehe ihn sehr gerne auf der Bühne, weil da macht er echt was her. War jetzt auch in Form. Was ich nur leider nicht mehr lesen kann, ist, wenn ich jedes Mal sehe, in irgendwelchen Kommentaren, auch von den einschlägigen Internetmagazinen, die beste Form aller Zeiten von Steve Bentin, die beste Form seines Lebens. Das haben wir jedes Jahr. Jedes Jahr haben wir die, wenn man das so liest. Ja. Aber sie reicht eben nicht für vorne. Ja, kann es für mich auch nicht die sein. Ja.
Ja, aber das sind Internetschreiberlinge, die müssen auch ihre Kolumnen vollkriegen. Also ja.
Und jeder, der Wettkämpfe gemacht hat, also auch so wie ich auch, auf naturaler Ebene, der weiß einfach, was dahinter steckt und wie der sich schinden muss. Und das hat man gesehen. Und also bemerkenswert, immer wieder die Quali. Möglicherweise hat er noch auch vielleicht 4, 5 gute Wettkämpfe im Tank in den nächsten Jahren. Mhm. Denke ich, kann er schaffen. Ja, und vielleicht auch nochmal eine Quali schaffen und dann hat er sich sowieso ein Denkmal gesetzt für die Ewigkeit und kann dann auch gut leben. Er ist halt nicht der Prototyp, was mir aber gut gefällt bei ihm, und er ist wahnsinnig intelligent, wahnsinnig belesen. Ich habe ihn persönlich auch kennengelernt. Das ist jemand, mit dem du dich wirklich super unterhalten kannst, der sich Zeit nimmt auch für eine Unterhaltung. Nicht, weil er denkt, dass es muss, sondern weil er Interesse hat. Und das ist zum Beispiel auch einer, den ich von Herzen, wie allen anderen auch, aber ganz besonders von Herzen wünsche, dass er gesund bleibt, dass er wirklich auch im wirtschaftlichen, kommerziellen Sinne sehr profitiert von dem, was er da tut und sich keine großen Sorgen mehr für die Zukunft machen muss.
Ja, also solange man halt dann nicht die Kevin-Wolter-Nummer bringt, ne? Also wenn es gelaufen ist und man ist mehr oder weniger raus aus dem Wettkampf und sich dann in irgendwelche Talkshows setzt, in öffentlich-rechtlichen, und den Kids erzählen will, Finger weg von Steroiden, ja, sowas, so eine Doppelmoral, und das hasse ich, geh weg bitte, sowas möchte ich nicht sehen, ja. Das ist jahrelang ausgesehen wie Frankensteins Monster und im Prinzip kein Hehl drumherum gemacht und jetzt geläutert in Talkshows reinsitzen, bitte nicht.
Ja, vor allem bin ich immer sicher, dass das wirklich vorbei ist. Ich will da nichts sagen. Du siehst nur.
Denkste?
So, ja.
Na gut, jetzt hat er neue Haare und neue Zähne. Vielleicht kann er jetzt optisch auch noch ein bisschen was hermachen.
Ja.
Aber was ich wünschte, ich würde dann.
Steve Bentin selber?
Ja, es sah gut aus. Also ich habe mir die Bilder angeschaut und ja, vielleicht am besten ohne Vollbart. Ich finde, ein Vollbart auf einer Bühne. Bei einem Glatzkopf ist immer so ein Punkt, das mag ich nicht. Das nimmt mir die Härte irgendwie raus ein bisschen. Das lenkt mich ab. Also ich habe da wirklich diesen, also wenn eine Glatze, dann komplett Aal bitte, ja, Gesicht nackt, wenn es geht. aber sonst, das war gut. Also ich habe jetzt nicht viel Herz jetzt für die 212er Klasse. Die ist zwar rein strategisch, hat die absolut ihre Berechtigung. Ich habe ja auch noch früher Lee Priest neben Günter Stierkamp auf der Mr. O Bühne gesehen. Das waren natürlich Vergleiche. Das hat natürlich nicht gepasst. 1,65 zu 1,92 Meter. Aber ich wünschte, um nochmal auf die offene Klasse zu gehen, ich wünschte, Tim Budesheim würde da nächstes Jahr mitmischen. Also wenn er es kann, bitte nicht in verzweifelter Form, sondern wirklich dann in einem vollen Paket. Einfach natürlich auch wieder einen Deutschen damit dabei zu haben. Und ich finde ihn halt auch als Repräsentant fürs schwere, offene Bodybuilding als Deutschen wirklich auch einen feinen Kerl, muss ich sagen.
Ja. Schöner Athlet, mag ich.
Ja, gefällt mir.
Ja,
auch wenn er immer schwerer geworden ist. Ja, aber der sieht immer noch, finde ich, stimmig aus. Also gefällt mir total.
Ja. Also ja. Er hat ja sich die Classic Physik ausgewählt, um dann kurzzeitig umzuswitchen und in die offene zu gehen. Das war auch so eine kurzfristige strategische Überlegung, die sicherlich per se richtig war, aber zu kurzfristig meiner Meinung nach jetzt zuletzt. Und ich gebe dir recht, der ist in der offenen am besten aufgehoben. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass der im 5. oder im 6. Gang fahren will. Den Eindruck habe ich nicht. Den Eindruck habe ich nicht, und da tut er auch gut dran.
Ja. Weiß ich nicht. Er hat ja auch einen guten Coach, ne?
Ja. Und ich bin der Meinung, dass der wird das nicht übertreiben. Dem reicht der 3. und der 4., so wie es Ronny Rockel auch mal gesagt hat. Du weißt ja, was wir damit meinen auch. Und ich glaube, um wirklich bei den ganz schweren Jungs vorne mitzumischen, musst du einfach auch bereit sein, alles einzufahren, was geht. Und ich habe den Eindruck, dass der Kerle auch aufgrund der Tatsache, dass er davon finanziell überhaupt nicht abhängig ist, das mit Sicherheit nicht machen wird, ja, dort alles reinlegen. Und ich finde auch, er tut gut daran. Und er hat so eine schöne Linie, der hat so eine schöne Taille auch und ist in allen Ansichten ein schöner Athlet. Und wenn es eben in der Form für die Classic-Physik nicht reicht und eben auch nicht für die offene Klasse, aber er bei Profi-Wettkämpfen vorne mithalten kann, the same für Steve Pantin. Junge, bleib lieber gesund, wünsche ich dir. Mach ein paar schöne Wettkämpfe, hab Spaß dran. Und Tim Budesheim ist ja aufgrund seiner Veranlagung, auch seiner Intelligenz, einfach auch jemand, der da ganz andere Bereiche bereits ökonomisch erschlossen hat. Der ist nicht auf eine Wettkampfplatzierung angewiesen. Das ist ein guter Geschäftsmann.
Ja, absolut. Ja. Wie alt ist eigentlich Steve Pantin?
Ich meine 37 oder 38.
Ja gut, da ist ja jetzt noch nicht alles gelaufen. Das ist ja noch ein recht gutes Alter eigentlich, so an die 40 gehend. Ja. Ja. Wobei ich jetzt denke, bei Rolly Winkler mit 44 und so ein paar verpassten Formen, muss ich sagen, ich glaube, da ist es durch.
Ja, ne, das wird sowieso so ein Punkt sein. Ist gut, dass du es ansprichst. Ne? Wer ist drüber? Ne? Das wollte ich eh noch sagen. Ne? Bevor ich da mal auf die guten deutschen Platzierungen in der Classic Physik noch eingehe. Ich denke, Rolly Winklers Zeit ist rum. Ja, also da kann vielleicht noch der eine oder andere kleinere Profi-Wettkampf kommen, den er möglicherweise gewinnt, wie zuletzt auch, aber den gewinnt er dann gegebenenfalls auch nur aufgrund seines Rufes. Der hat dieses Problem in der Mitte, der hat schon immer dieses Problem mit der Konditionierung gehabt, von jeher. Dass der mal on point war, ist vielleicht zweimal vorgekommen auf dem absoluten Punkt und da war dann eben auch eine Top 5 in der Olympia das Ergebnis. Und früheren Zeiten muss man hören, was Ronnie Rock gesagt, der hat ihn ja regelmäßig geschlagen eigentlich. Ja. Und der Rolly hat ja mit seinem mit seiner Freak-Genetik dann erstmal noch ein Schippchen draufgekriegt, als er zur Camel Crew nach Kuwait gegangen ist, da wo Big Remy auch ist, im Oxygen.
Ja.
Und ich denke mal, wenn er auch seine Gesundheit im Auge hat, sollte er so ganz langsam daran denken, sich zurückzuziehen.
Ja, kannst immer nur hoffen, dass da gute Berater im Hintergrund sind, die da vielleicht ein bisschen einbremsen.
Ja, meine, er sollte es nicht mehr brauchen eigentlich, aber das kann man nicht wissen. Ja, das kann man nicht wissen. Ja.
Also, aber du hast auch noch ein bisschen was auf der Schippe, was noch Wettkampfszene betrifft.
Ja, genau. Also jetzt noch ganz kurz Classic Physik, die Deutschen bei Mr. O, lass mich noch schnell sagen, gute Platzierung. Drei Top-10-Platzierungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Urs ist beim ersten Mr. Olympiastadt Vierter geworden und das muss man erstmal bringen. Ja. Und wobei ich mir, wenn ich mir die jetzt angucke, die Classic Physik, die Athleten auch unheimlich schwer mittlerweile sind. Und gemessen an der Körpergröße wird ja dann deren Gewichtsfaktor errechnet und die können ja jetzt mittlerweile 5 Kilo mehr bringen. Und jeder für sich in der Größe und da musst du dich eben nicht wundern, dass der Sieger auch 110 Kilo wiegt. Und das ist natürlich enorm. Bei der Klasse weiß ich noch nicht so richtig, wie ich sie einschätzen soll. Aus dem einfachen Grund, ich sehe es auch immer bei uns jetzt, GmbF, ANBF, Classic Physik. Ja, ich will nicht sagen, mir gefällt das nicht, aber es ist so ein bisschen wachsweich, Markus. Ne? Sie sollen nicht die Härte bringen, die absolute, aber warum nicht? Es ist auch Bodybuilding. Ja? Im Gegensatz dazu wird die Mensphysik immer härter, immer abgezogener, immer gestreifter. Ja? Ist mir jetzt nicht so ganz klar, wie die Klasse auch von der Bewertung eingeordnet werden soll. Und man muss, denke ich, international und auch national ein bisschen aufpassen in allen Verbänden, dass man die Kriterien nicht so schwammig hält für diese Klasse. Sonst wird es irgendwann wie bei Bikini. Ja, Du weißt ja, wie Bikini bewertet wird, oder?
Durch dich weiß ich es einigermaßen, ja. Aber es ist mir immer noch ein bisschen Mysterium.
Ja, mir auch, es ist so geblieben. Also Sexappeal, Haare, Make-up und Präsentation. Damit kannst du jetzt ganz viel anfangen. Ne? Und in der Classic Physik heißt es zum Beispiel auch nicht so hart, keine Vaskularität nach Möglichkeit. Ne?
Ja, schwierig.
Ja, schwierig, aber die Präsentation soll trotzdem möglichst muskulös sein. Ne? Das ist so wie, sei muskulös, aber zeig's bloß nicht. Also könnte man auch das T-Shirt anlassen, oder?
Ja, oder nicht aufgepumpt auf die Bühne gehen. Ja, einfach, genau. Einfach kalt. Ne?
Ja, das ist eben so ein Ding. Ja, Wettkampf. Team Stronger Than You war jetzt aktuell bei 2 Wettkämpfen, stand heute 17.10. Wir werden noch einen Wettkampf machen in einer Woche. Wir waren vor nunmehr 3 Wochen, 3,5 Wochen waren wir bei der ANBF in Österreich. Ich fange mal mit den Debütantinnen an. Die Lena Fleming hat in der kleinen Bikini-Klasse Platz 3 belegt. Starkes Feld. In Österreich waren bei der ANBF 2 Jahre keine Wettkämpfe. Brutal voller Laden, brutal voll. Zuschauer, alles da. Es gab 3G oder wie der Österreicher sagt, 3G. Ist eh Leiband. Ja, absolut top organisierter, schöner Wettkampf. Dann Johanna Jojo Prinz. Auch ihr Debüt in der großen Bikini-Klasse, auf Anhieb 2. geworden. Beide Frauen mit überragender Präsentation. Lena, die wir, weil sie unser Nesthäkchen ist, Krümel nennen, ein bisschen Wackler drin gehabt, ja, weil sie war natürlich, was normal ist für so einen Wettkampf, auch sehr nervös fürs Erste, aber sie hat das ganz toll gemacht, sah wunderschön aus. Jojo mit einer Mega-Präsentation über die Bühne dort gefegt, also kann man nicht anders sagen, richtig Power. Und in Österreich gibt man den Bikini-Frauen noch die Möglichkeit, einen extra E-Walk zu machen, was ich gut finde. Die können sich mehr präsentieren, 1 Minute lang. Hat sie toll gemacht und hat eben auch gezeigt, was sie mit ihrer, obwohl sie sehr schlank ist, mit ihrer Top-Linie einfach erreichen kann. Und beides eben sehr attraktive Frauen. Und das ist auch das, was wir in der Bikini-Klasse tatsächlich sehen wollen. Ja, und dann kam Tobi. Ne? Und dann kommt der Tobi erstmal, kriege ich noch Gänsehaut hier auch. Geht in die Masters 1 rein, legt in der Masters 1 ein Brett hin. Das war der absolute Wahnsinn. Der sah aus wie ein Streifenhörnchen. Ich habe den freitags beim Einschreiben gesehen. Da habe ich gedacht, mir begegnet tatsächlich jetzt hier der Sensenmann auf Adiletten. Ja.
Und, aber 10% gab es noch für seine Frisur.
Naja, die hätte ich auch dazugegeben, keine Frage. Aber ja, du hättest ihn sehen müssen am Freitag, wo wir zum Einschreiben gekommen sind, Markus. Er war so eingefallen, so fertig. Also ich habe ihn fast nicht erkannt. Echt, ich habe ihn fast nicht erkannt. Ja.
Echt?
Ja, und wir mussten aber Gewicht bringen, wir mussten Limit bringen und ich wollte ihn möglichst niedrig, ohne Stress einwiegen dort. Na. Mussten unter 80 rein und haben dann 78,4 oder 78,5 gebracht, damit wir auch noch ein bisschen Puffer zum Laden dann auch hatten. Weil er ist ja 2-mal angetreten. Dann kommt er in der Masters rauf, legt ein Brett hin mit einer Wahnsinnskür. Das war eine Gedenkkür. Das wird er dann noch selber auch in einem der nächsten Podcasts erzählen. Und er sah einfach toll aus. Er wurde zunächst als 2. platziert. Der Erstplatzierte war ein ausgemachter Schwergewichtler, 1,90 Meter und sicherlich 394 Kilo. Ich sage das jetzt ganz bewusst in dem Kontext. Alle, die rechnen können, 192 Zentimeter minus 100 und dann ziehen wir mal in der Altersklasse noch ein bisschen was ab und dann kommt er mit 394 Kilo einigermaßen hart und hat eine sichtbare Gün, dann wissen wir alle, was los ist.
Echt gesehen, oder wie? Ja, echt sichtbar.
Echt sichtbar. Und Tobi wird zunächst auf 2 platziert. Mhm. Und wobei man schon da sagen muss, im Vergleich, alle gesagt haben, es hätte auch so gewinnen müssen, obwohl der andere schwerer war. Weil einfach sowohl Präsentation, also der Erstplatzierte konnte nicht wirklich posen, der zunächst Erstplatzierte konnte nicht wirklich posen. Und Tobis Konditionierung einfach die beste von allen war. Ja. Er hatte an dem Abend, und das sage ich jetzt nicht nur als sein Coach, er hat an dem Abend die besten Abs im ganzen Feld von allen Athleten. Ja, die beste Bauchmuskulatur. Haben wir auch nochmal geübt, wie man sie stellt in der Mittelatmung. Haben sie sonst gar nicht so repräsentativ gesehen hätte. Gut, runter von der Bühne. 5 Stunden warten und dann sind wir nochmal im Mittelgewicht rauf mit dem Tobi. Und ja, dann kommen dort 19 Athleten im Mittelgewicht. Ich habe gedacht, die hören gar nicht mehr auf, rauf zu gehen. Als Tobi oben war, kamen immer noch 4. Und dann post er sich bis ins Finale im Mittelgewicht gegen Leute, die 12, 13, 14 Jahre jünger sind als er und erreicht dort noch einen überragenden 4. Platz. Von der Platzierung her ist das natürlich schlechter als das andere, das ist klar, aber das kann man gar nicht hoch genug bewerten, sich da noch gegen die Athleten durchzusetzen, soweit, und nochmal seine Kür zeigen zu können. Ja.
Das beweist ja auch die Eier aus Stahl, die er einfach auch hat.
Ist ein echter Krieger, ja. Und der hat sich da auch nicht einschüchtern lassen, und weil so viele da waren, das macht dem einfach nichts. Der war top konditioniert. Wir waren in Bestform, alles andere hat man nicht in der Hand. Naja, also sind wir zunächst gedanklich mit dem 2. und 4. Platz da raus, haben abends noch die Rice Bowl mit gemeinsam mit Tobis Fanbase gegessen, die es dort zu kaufen gab. Seine Fanbase waren seine 4 Geborenen plus ein ungeborenes Kind. Ja, mit seiner Frau haben mit angefeuert und das war natürlich schön zu sehen. Die wollten ihren Papa vorne sehen, haben auch Freudentränen vergossen, dann sind wir in die Unterkunft gefahren und 1.05 Uhr in der Nacht kriegen wir: Tobi, du bist Erster. Du hast die Masters 1 gewonnen. Du hast die Masters 1 gewonnen. Ich sag's jetzt nochmal. Tobi hat die Masters 1 in Österreich gewonnen, kann man auch aktuell sehen, weil sofort in der Nacht die Disqualifikation des Erstplatzierten bekannt gegeben wurde, weil er die Dopingkontrolle verweigert hat. Und in einer Nacht- und Nebelaktion barfuß mit seinem Betreuer zum Hinterausgang raus ist, über den Zaun gestiegen und über den Sportplatz geflüchtet ist.
So was gab es im Powerlifting auch vor wenigen Wochen. Ja, das ist ja echt, echt freaky. Ja,
ja, und das Ganze nicht ohne Chaperone aus der GQS, also Global Quality Spots, die Doping-Tests machen, zu bedrohen, dann so filmmäßig: Du hast uns nicht gesehen, ja, sagt dann der Betreuer. Das Prekäre an der Geschichte ist, ich sage jetzt diese Dinge mit viel Konjunktiv, was man so hören konnte, war, dass wohl beide Polizisten sein könnten.
Ah ja. Mhm.
Und ich meine, wie viel portionierte Doofheit, entschuldigt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal mein Deutsch, kann es geben, zu einem Naturalwettkampf, bei dem ich weiß, dass ich getestet werde, anzutreten? Und ich weiß, ich habe etwas genommen, was offensichtlich auch noch war. Und dadurch, dass ich natürlich flüchte, war klar, dass ich erwischt werde.
Aber imagemäßig, ganz ehrlich, tut es dem Sport und dem Verband ja gut, weil ja. Wenn dann einfach, ne, weil ich meine, wenn du daherkommst, dann ist es ja auch schon durchs Publikum gegangen und alle haben gesagt: Oh, guck den mal an, siehst du die Post, guck das an, ne? Und wenn es dann natürlich noch so skandalträchtig dann offensichtlich wird, ne, dass man ihn da überführt, ja, dann ist das ja eigentlich auch gut.
Ja, was man eben sagen muss, dadurch, dass wir es erst nach dem Wettkampf unmittelbar erfahren haben, dass Tobi gewonnen hat, ist er um das Gesamtsiegerstechen gebracht worden. Und jeder Bodybuilder weiß, wie selten man in seinem Wettkampfleben ins Gesamtsiegerstechen kommt. Da musst du Klassensieger sein, du musst eine Klasse gewinnen, ja, und dann kannst du im Gesamtsiegerstechen am Ende auch mit antreten, und die Chance war halt durch. Bisschen Probleme, und da war ich vom österreichischen Verband zunächst enttäuscht, aber der Elmar Schmidt hat das gerade gerückt, vergangene Woche, von mir sehr geschätzter ANBF-Gründer und Präsident dieses Verbandes. Man wollte eigentlich dann Tobi 2 Wochen später im Rahmen der IDM diese Ehrung zukommen lassen, ähnlich wie es das IOC mit WADA und NADA in Verbindung jetzt auch aktuell macht, wenn Leute disqualifiziert werden. Die werden ja immer nachträglich disqualifiziert, weil ja dann erst die Proben kommen, dass man auch die Sportler wirklich ehrt, die fair und sauber gewonnen haben. Aber das hat man zur IDM nicht geschafft. Kein Repräsentant Österreichs war da, keine Medaille war da. Ja, das fanden wir ein bisschen traurig, sonst hätten wir es selber gemacht. Weil der Tobi hat es schon aufgrund seines Kampfgeistes und der Ruhe, die er da gebracht hat, auch verdient gehabt, weil es da oben offensichtlich war. was los war. Und ich schätze einfach mal, dass der zunächst, ich nenne ihn gar nicht mehr Erstplatzierte, sondern ich sage, dass der Disqualifizierte, gar nicht damit gerechnet, dass er gewinnt. Aber auch bei unseren österreichischen Sportfreunden herrscht das Lokalkolorit vor. Ne? Und man lässt dann eben schon auch gern mal jemanden von zu Hause gewinnen. Ne? Und das war dann mal die ANBF. Also sind wir mit den Platzierungen 1, 2, 3, 4 nach Hause gefahren. Das bei 4 Starts natürlich ein Top-Ergebnis darstellt. Und wir hatten zunächst als Ziel ausgegeben Finale. Und 14 Tage später, also am vergangenen Wochenende, dann hatten wir eine weitaus größere Meisterschaft vor der Brust. Und das war die International German Championships der GmbF in Bad Fallingbostel. Internationale deutsche Meisterschaft, deutlich größer als im Frühsommer, als ich angetreten bin. Einfach auch, weil der Covid-Rahmen etwas gelockert war. Starke Konkurrenz. Ja, und was soll ich sagen? Es ging munter weiter. Der Tobi ist Zweiter in der Masters geworden, die stärker besetzt war. Da hat er gegen auch einen Podcast-Gast, der schon da war, den zweiten Platz erringen können. Das war André Wagner, der den ersten Platz belegt hat in der Masters 1.
Und ah ja, sagt dann, mir auch noch was, ja.
Ja, der André ganz bescheiden, toller Athlet. Der André hat dann auch noch die Männer 1 gewonnen. Also muss man mal dazu sagen, jetzt kann man noch Dritter im Gesamtsieger stechen geworden. Und der Tobi mit einem wunderschönen zweiten Platz, ja, wenn man sein Comeback, wenn man es so nennen will, mal in dem Bereich betrachtet, waren das alles Top-Platzierungen bis dahin. Und das war sehr wichtig. Und er hat ja immer gesagt, der Hauptgrund ist, warum er sich einen Coach jetzt nimmt und es nicht mehr alleine macht, weil er mal wieder gewinnen will und Top-Platzierungen einfahren will. Ich hatte es im Internet auch schon mal geschrieben. Und dann ist er in der Männer 3 nochmal rauf, Tobias Rehhage. Tobi und hat in der Männer 3 einen sehr undankbaren vierten Platz belegt. Das muss man sagen, während der vierte im Mittelgewicht in Österreich mit zu Ende ging, aber muss man da sagen, da war mehr drin. In Deutschland war mehr drin. Ja, ich kritisiere da keine Juryleistung oder irgendwas anderes, aber da muss ich sagen, das hätte auch ganz deutlich anders ausgehen können. Und nicht nur unsere Crew und unser Lager hat ihn weiter vorne gesehen, also auf 3 oder gar auf 2. Also ich hatte ihn mindestens auf 3, ja. Und das war natürlich auch ein bretthartstarkes Feld, das muss man auch sagen, aber er hat da wirklich auch sich nochmal reingekämpft. Man muss auch dazu sagen, dass der Tobi an dem Wochenende nochmal eine bessere Form hat. Es gibt einige Fotos, wo man Querstreifen überall sieht, von der Brust über den Serratus bis hin zu den Beinen. Ja, er war durchgestreift, obwohl schwerer, 1 Kilo schwerer beim Einwiegen und dann geladen mit Sicherheit nochmal 2 Kilo schwerer. Aber that's Bodybuilding, das ist unsere Präsentationssportart. Damit musst du leben und das musst du wie ein fairer Sportler nehmen. Ja, und so war es dann letztendlich auch für ihn. Wir waren über den vierten Platz, sag ich mal, jetzt nicht so amüsiert. Ja, und da habe ich es auch dabei belassen, was das Thema angeht. Und dann kam am Nachmittag der Christopher Weigel, ganz junger Athlet, den ich vor 2 Jahren kennengelernt hatte, der mich gebeten hat, ihn in Bad Fallingbostel und die 2 Wochen davor fürs Finish zu betreuen, weil er da noch Verbesserungspotenzial sah. Das mache ich sonst nicht, aber wenn ich einen Athleten gut kenne, dann mache ich das schon mal. Und der ist knapp an der Finalplatzierung vorbeigeschrammt, aber Kopf hoch, Christopher, 23 Jahre alt, mit 4 Kilo mehr gekommen als vor 2 Jahren und mit so einer schönen Linie und der Megataille, die du hast, dir gehört ganz klar die Zukunft. Und es gibt genügend Leute, die 8, 9, 10 Wettkämpfe brauchten, bis sie das erste Mal unter den Top 3 waren, da brauchst du dich nicht zu verstecken. Am Abend dann Sandra Wechsung in der Women's Physik, hatte etwas Pech in der Vorbereitung aufgrund gesundheitlicher Probleme, hat es dann aber dort noch auf den 6. geschafft. Die Form war noch recht ordentlich auch gewesen und für das, was wir dort rausholen konnten, sogar am Ende gut. Und sie hat sich durchgekämpft. Kaum einer hätte das durchgezogen, was sie gemacht hat, auch aufgrund verschiedener Umstände, 6-7 Wochen bei 1200 Kalorien durchzufahren, ohne umzufallen, dann den Wettkampf zu machen. Hut ab, Sandra. Da hast du auch von meiner Seite nochmal meinen allerhöchsten Respekt und deine Wertschätzung, dass du es durchgestanden hast. Und Sandra geht da auf die Bühne und ist mit fast 50 eine der ältesten Athletinnen, die ist 20 Jahre älter als die meisten. Ja. Und ja, und dann kam am Sonntag die große Stunde der Bikini-Mädchen, die mich nicht noch glücklicher hätten machen können. Bikini 2, die Klasse 1,65, kommt Lena Fleming-Krümel wieder rauf und haut da ein Brett raus und macht wieder den dritten Platz in einer noch stärkeren Konkurrenz. Besiegt die Österreich-Siegerin, ja, macht eine ganz feine Präsentation, hat nochmal eine Formsteigerung und sah einfach wirklich toll aus. Hat sich super bewegt, schönes Line-up, in dem sie da stand und muss mal ganz klar sagen, auch ihr gehört mit 23 die Zukunft. Und wenn wir noch weiter an der Präsentation arbeiten und das eine oder andere Gramm dort noch schnittiger gestalten, wird es auch noch besser. Und dann kam Bikini 3 mit Johanna Jojo Prinz wieder und die fledert dort noch einen zweiten Platz raus, ja, geht auf die Bühne, macht wieder eine Mega-Präsentation, sah wunderschön aus, hat mit ihrer schönen Linie gerade in den Seitposen bestochen, hat sich Zeit genommen, hat die Jury dort begeistert und auch die anderen Athletinnen begeistert. Und es war ein knapper zweiter Platz. Ja, es war ein knapper zweiter Platz. Nicht wenige Leute hatten sie auf 1, aber das geht so in Ordnung. Auch das ist Bodybuilding, das ist ein Schönheitswettbewerb vor allen Dingen. Und ganz starke Leistung, erst der zweite Wettkampf. Und die Mädchen haben das mit Ruhe gemeistert. Sie mussten einen Tag länger warten als die anderen. Die haben das Coaching wahnsinnig leicht gemacht, indem sie mich überhaupt nicht rumgestresst hatten an diesem einen Tag, sondern haben einfach gewartet, haben im Hotel haben gegessen, haben sich im Hotel die Zeit vertrieben, die anderen per Livestream angefeuert, sind spazieren gegangen, alles gemacht, was ich ihnen an Vorgaben dort auch wirklich geschrieben habe und kann ich sagen, souverän, ganz, ganz starke Leistung. Das sind auch Athletinnen, die eine große Zukunft alle beide vor sich haben, wenn sie dem Sport treu bleiben wollen. Und beide haben das schon signalisiert. Ja, ja, und jetzt kommt noch der Italien Grand Prix in Florenz. Kommendes Wochenende, 23. Da reise ich dann mit Tobias Rehhagel und Johanna Jojo Prinz hin. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja. Wir sind bescheiden und nehmen uns wieder Finalplatzierungen vor. In Italien werden die Karten anders gemischt. Die Italiener sind noch bekannter dafür, dass sie sehr große Lokalmatadoren und Fans sind. Man muss aber mal gucken, es gibt eine internationale Klasse und da es sowohl Landesmeisterschaften aussehen, könnten wir eventuell das Glück haben, dass dort keine Italiener antreten und dann sind die Karten gut gemischt und wir sind gespannt auf Florenz, schöne Halle, die Toskana-Halle, Unterbringung, echt Bodybuilding-like auf einem 500 Meter entfernten Campingplatz in der Bodybuilding-WG Bungalow und also ganz, ganz herrlich eigentlich und ja, wir freuen uns drauf.
Ja gut, Olaf, jetzt haben wir ein bisschen über die anderen Leute geredet. Wie sieht's denn bei dir aus? Was macht denn der Triathlon? Das hängt noch so ein bisschen, oder da steht noch so ein Elefant im Zimmer, den müssen wir mal besprechen.
Ja, also der steht tatsächlich im Zimmer, ich hatte es ja angekündigt und das Projekt 2021 Olaf 2.0 wird erweitert bzw. vertagt auf 2.0 2021, 2022, weil der Triathlon aufgrund von einer Verletzung von mir nicht mehr möglich war. Ich habe sehr, sehr starke Kniebeschwerden bekommen, unmittelbar nachdem ich begonnen hatte, das Training für den Triathlon zu intensivieren, die letzten 4 Wochen. Ich hatte 2 Anläufe genommen, wo ich es wirklich probieren wollte, aber ich konnte beim Laufen, beim harten Lauftraining, und das muss man nun mal machen, einfach mein Knie nicht belasten, mein linkes. Und ich spüre so einen sogenannten retropatellaren Kompressionsdruck, also einen richtigen Druck hinter der Kniescheibe, der mich manchmal sogar hat vor Schmerzen nachts aufwachen lassen. Und es ist ein muskuläres Problem, das hat sich herausgestellt, aber das muss durch eine vernünftige ausgewogene Kombination aus physiotherapeutischer Behandlung, also physikalischer Therapie in dem Fall, Training und Ruhe erstmal ausgemerzt werden, weil sich das Knie auch entzündet hat dabei. Und ich habe jetzt daraus gemacht, zunächst war geplant Kalenderjahr, der Triathlon und der Bodybuilding-Wettkampf, aber jetzt mache ich daraus Jahresfrist. Denn wenn ich bis zum 10. Juli nächsten Jahres, und am 10. Juli 2021 hat der Bodybuilding-Wettkampf stattgefunden, wenn ich es bis dahin schaffe, den Triathlon zu machen, bin ich immer noch in der Jahresfrist drin und ich denke, das ist machbar. Ich peile jetzt aktuell Ende Mai, Anfang Juni an. Ich habe zwei im Visier, die ich auch bekannt geben werde, Markus.
Mhm.
Und es wird, wie gesagt, entweder der Sprint oder die olympische Distanz sein. Einer von beiden, je nachdem, was ich kriegen kann, Tendenz momentan stark der Sprint, weil ich denke einfach, dass mehr als 10 Kilometer laufen für mich nicht optimal ist. Und der Rest wird sich dann einfach zeigen, aber aufgeben ist mein Ding nicht. Ich ziehe das durch und deswegen auf diese Art und Weise. Und ich denke, damit kann man dann am Ende leben, auch wenn es nicht ganz so war wie ursprünglich gedacht.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass du unbescholten durch das Ganze durchkommen wirst.
Ja, hoffe ich auch. Also kommen im Winter kommen ja ein bisschen die Wunden lecken und das Cardio etwas anders gestalten. Es ist auch diese Knieproblematik ist natürlich eine Summe aus der extremen Belastung der letzten Monate. Also ich bin auch nicht unzerstörbar, auch wenn ich das manchmal denke, aber da kommen einfach auch die sogenannten arthrotischen altersbedingten Erkrankungen mit dazu. Ja, die Muskulatur zuckt auch nur in dem Bereich bei den Oberschenkeln, wenn da nicht mehr genügend Gelenkschmiere drin ist. So muss man das auch sehen in dem Kontext. Aber gut, das kann behoben werden und wird auch behoben von meiner Seite. Und dann sehen wir weiter. Ja.
Jo, dann haben wir jetzt ja den Teil Wettkämpfe und Bühne abgehandelt.
Ja.
Oder? Und da würde ich sagen, da springen wir mal jetzt ein bisschen rein ins Training. So ein bisschen Fragen von den Zuhörern. Und da haben wir zwei Sachen auf dem Tisch liegen. Das eine, da geht es um das Schlagwort Density Training. Der ein oder andere wird es kennen. Und das DC Training, das Dog Rep Training. Ich würde mal sagen, ja, Fangen wir mit dem kleineren damit von beiden an, was vielleicht jetzt nicht so erklärungsintensiv wäre, oder Olaf? Was verstehst du unter Density Training? Ich habe, wo ich das gelesen habe, dann habe ich zuerst mal kurz überlegt, meinst das, was ich drunter verstehe? Oder ist das so ein wahnsinnig breiter Überbegriff nur?
Also Density Training, was ich verstehe, das ist im Grunde genommen etwas, Markus, was wir hier auch schon mehrfach behandelt haben. Gar nicht bewusst als Density Training, sondern wie erreiche ich einen möglichst hohen Workout Load in kürzester Zeit, Klammer auf, wenn mir nicht so viel Zeit zur Verfügung steht.
Ja. Also Zeiteffizienz ist hier ein Schlagwort auf jeden Fall. Also Time Limit ist hier entscheidend. Kurz zusammengefasst ist es eigentlich, sind das Supersätze unter Zeitdruck. Ne? Also du sagst, du hast eine A1 und eine A2 Übung und machst die nonstop ohne Pause innerhalb von einem Timeframe von 10, 15 Minuten, je nachdem, wie du dir das zusammenstellst. Und versuchst halt in der Zeit möglichst viel Wiederholung, meistens mit einem straighten Weight, also mit einem Gewicht, das nicht erhöht wird. Also du hast, was weiß ich, hast du beim Latzug hast du 70 Kilo aufgelegt und auf der Bank hast du 90 Kilo aufgelegt und machst du das dann immer im Wechsel A1, A2, A1, A2, gehst mit dem Gewicht nicht runter, peilst einigermaßen dieselben Wiederholungszahlen an, aber das wird natürlich, je mehr Runden du durchläufst, umso weniger werden. Und erst wenn du eine Gesamtwiederholungszahl überschritten hast von, sagen wir mal, 50 oder so, kannst du beim nächsten Mal das Gewicht dann um einen Schritt erhöhen. Und im Normalfall, ja, wird's mit Agonist und Antagonist trainiert, weil du dadurch die Pausenzeiten eigentlich gering oder gar nicht vorhanden haben, müssen gar nicht vorhanden sein. Und die Frage ist jetzt halt, leitet sich daraus hin jetzt ein komplettes Training ab? Also muss ich mein ganzes Training so aufbauen oder nehme ich das nur als Ergänzung für manche Sachen? Weil ich meine, man kann sich es wahrscheinlich schon vorstellen, das schließt sich zum Beispiel aus für komplexe Mehrgelenksübung. Also ich würde jetzt nicht zwischen einer Kniebeuge und einem Leg Curl hin und her springen. Ja, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen.
Ja, man könnte das Ganze aber auch noch anders gestalten. Du hast ja gerade gesagt, Supersatztraining. Ich erweitere mal die Aussage noch mit Verbundsatztraining. Das geht auch, ja. So eine Übung auch aus einer Muskelgruppe kombiniert. Und man muss bei diesem Density-Training ja auch immer definieren, wie viel Zeit habe ich wirklich und wie oft habe ich diese Zeit. Ja, also wenn natürlich, ich habe dreimal in der Woche eine halbe Stunde, wir haben darüber gesprochen, du kannst dich erinnern, als wir mein Athlet gemeinsam zu Gast hatten, den Benny Brömme, was würdest du mit 25 oder 30 Minuten Zeit dann anfangen? Ja, welche Übung würdest du machen? Was würdest du tun? Benny hat gesagt, laufen, ist ja klar, als Leichtathlet. Und wir haben uns da schon andere Gedanken gemacht. Ich habe darüber auch mit Alexander Krump und ganz vielen anderen geredet. Fakt ist, ich muss mir eine ganz strikte Linie legen. Ja. Und wenn ich wenig Zeit habe, entweder entscheide ich mich für Supersatz oder Verbundsatztraining, oder ich mache 3 Grundübungen und die begrenze ich auf jeweils 2 schwere Sätze. Das würde ich in 25 bis 30 Minuten sicherlich unterkriegen. Das geht. Und das muss ich mir eben in dem Fall genau überlegen, was wichtig ist und wie oft habe ich das. Aber auch hier sage ich, frei nach Henry Ford, Eile ist der größte Feind der Qualität. Man muss das Training natürlich nicht zusätzlich ausdehnen, aber ich bin der Auffassung, dass man sich die Zeit nehmen sollte, um ein gescheites Training auch zu packen, weil ein Workout-Load im schweren Bereich, Markus, das weißt du als Powerlifter noch besser, eigentlich auch nur mit den entsprechenden Pausen möglich ist.
Absolut. Ich glaube, man könnte das auch zusammenfassen zu sagen, du wirst nicht stark davon, aber du wirst fit und muskulös. Also es legt ja schon einen Grundstein für Hypertrophie, für einen Wachstumsreiz. Aber ja, wie du sagst, mit der Qualität und auch mit der nötigen Zeit von Satzpausen, die ja jetzt nicht irgendwie nach Gusto entschieden werden. Also das hat ja dann schon wieder was mit ATP-Resynthese zu tun und so weiter. Ich würde das für mich persönlich nur auf Pumperübungen runterschrumpfen. Ich würde, glaube ich, mein normales Bodybuilding-lastiges Training aufbauen. Ich mache Brust, Rücken, Schulter und dann habe ich zum Beispiel zum Schluss noch Arme. Und dann sage ich, okay, bevor ich jetzt crazy gehe, nehme ich mir einen Zeitrahmen von 12 oder 15 Minuten und wechsle dann irgendwie Curls mit einem Trizepsstrecken ab und mache das hin und her. Ne? Und da habe ich dann auch, was die technische Ausführung betrifft, dann auch nicht so Probleme, weil also selbst Langhandelbankdrücken kann ich mir nicht vorstellen, dass das technisch noch einigermaßen akzeptabel ist, wenn das dann in den letzten 1-2 Runden ist. Das sei nämlich dann irgendwie eher in so ein Crossfit-WOD, wo dann einfach nur noch runtergeschlampert wird. Hauptsache, man hat die Wiederholungen gemacht. Und das ist dann, wie du sagst, der Feind der Qualität. Aber wenn ich dann sage, hey komm, ich mache Kurzhantel-Curls und Trizepsstrecken, ja, das kann ich abwechseln, kriege das in 10, 15 Minuten, kriege ich da einiges rein. Und wenn da dann zum Schluss noch ein bisschen Body-English drin ist bei der Ausführung, dann ist das ja auch nicht schlimm, da holst du dir ja dann auch nichts. Aber das pumpt dann schon ordentlich. Und es ist schon sehr zeiteffizient, das stimmt.
Ja. Und weil du es gerade sagst, der Einwand, da kam ja auch, man kann das Ganze natürlich auch wie CrossFit gestalten. Ich würde das dann aber nur CrossFit-Style nennen und mir maximal vielleicht 3 oder 4 Übungen, wo ich 2 Runden drehe und das ein bisschen anders mache, als es im CrossFit der Fall ist, dann auch durchziehen. Ich habe bei CrossFit immer ein bisschen das Problem, dass das wirklich, wie du sagst, absolut hingeschlampt ist. Ja, und das Verletzungsrisiko signifikant groß ist, und das mit dem Density Training, das ist für mich genauso ein Ding wie was hast du lieber, Orangensaft mit Wasser oder Orangensaft mit Fruchtfleisch und Wasser? Ja, kann man beides mal machen, ja, geht, ist möglich. Ja, ist möglich, wenn ich es brauche. Aber ich sollte mich auf solches Training nicht konzentrieren und versteifen und sagen, ich mache nur, weil ich wenig Zeit habe, 3-mal die Woche eine halbe Stunde. Nee, dann geh lieber 1-mal die Woche eine Stunde und 1-mal die Woche eine halbe Stunde. Da kriegst du einen gescheiten Workout-Load zusammen, ja, und in dem anderen Training machst du sowas wie Tabata oder Pumping Iron oder sowas in der Machart, ja. Und ich bin da immer der Auffassung, dass man diese Sachen auch zu intensiv und zu kaputt denken kann.
Ja, wie mit allem doch, oder?
Ja, na klar. Und ja. anders sehe ich hier jetzt das Trainingssystem, worüber wir schon so ansatzweise gesprochen haben und du es auch nochmal angerissen hast, das Dograp, ne?
Ja, ich würde nur noch ganz kurz, also wer jetzt sagt, wow, die zwei, die haben das jetzt hier voll abgewatscht, das Density-Training.
Haben sie ja nicht, ne?
Nö, haben wir eigentlich ja auch gar nicht, aber man weiß ja nicht, mit welchem Ohr die Zuhörer immer unterwegs sind. Wenn du dich da einlesen möchtest, sehr verehrter Hörer oder Hörerin, von Charles Staley gibt's ein gutes Buch, das nennt sich Escalating Density Training, EDT. Und da hat er dieses komplette Konzept auf mit sämtlichen Vorgaben und Varianten wirklich in einem 180, 190 Seitenbuch. Das habe ich selber in der ersten Ausgabe, in der ersten Edition hier stehen, ist mittlerweile überarbeitet worden. Ich denke, damit hat man einen kompletten Überblick. Das gibt's für ein paar Euro auf Amazon in deutscher Sprache. Nee, nicht in Deutsch, sorry. Ich glaube, nur in Englisch bis dato. Aber ganz viele Bilder drin. Ja, hilft auch.
Ja, also deswegen, wer sich damit beschäftigen will, danke Markus auch nochmal, dass du da die noch eine Quelle gesucht hast. Wer sich beschäftigen will, dann in dem Rahmen, damit er so eine Art Plan B immer hat, ja, für solche Fälle, das finde ich ja ganz gut, der kann das so machen. Aber wenn ich lange genug trainiere, kein Anfänger bin, kriege ich immer ein Workout-Load zustande, auch mit 20 Minuten, mit 30 oder mit 40. Da muss man nicht immer so viel nachdenken, auch was das angeht. Ne? Ja, Thema DC, du hattest es angesprochen, ich auch schon. Das ist natürlich ja ein ganz interessantes Trainingssystem. Doc Rapp geht auf Dante Trudel zurück, der heißt tatsächlich so. Und Doc Rapp, so hat er ja nie sein Trainingssystem nennen wollen, sondern das war sein Nickname, unter dem er auf dem Bodybuilding Board mal sein eigenes Trainingssystem gepostet hat, würde man heute sagen. Doc Rapp auf den Punkt gebracht, Ruhepausentraining mit Home Workout Load und absoluten Progress im Fokus.
Also ja, also vorneweg, ich muss meine Befangenheit erstmal öffentlich zugeben. Also ich bin ein wahnsinnig großer Rest-Pause-Trainings-Fan. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen davon. Ich habe das auch schon versucht, mal in Artikeln und in meinem ersten Buch mal so ein bisschen zu sortieren. Grundsätzlich geht's auf Arthur Jones zurück mit dem Einsatztraining. Dann hast du später dann Mike Menzer gehabt, der das dann in seinem Sinne fortgeführt hat. Dann Anfang 90er hat es Dorian Yates mit Blood and Guts. Das war auch eine weiterentwickelte Variante vom HIIT-Training. Anfang der Nullerjahre kam dann gerade eben der besagte Dante Trudel mit seinem DC-Training um die Ecke. 2006 war es dann noch Borge Fageli mit Mayo-Raps. Und zu guter Letzt, den kennst du ja natürlich auch, so 2009 kam die erste Auflage von Carsten Pfützenreuters Pitforce-Training heraus. Mhm. So ist die chronologische Abfolge, wer von wem was nochmal mitgenommen hat. Und ich finde, Trudel ist hier immer noch der Platzhirsch, um ehrlich zu sein, weil er mehrere Dinge mit reingenommen hat in sein DC-Training. Er hat nicht nur einen Rest-Pause-Satz in verschiedenen Varianten dargelegt. Nee, er hat eine Sache gemacht, die hatten wir jetzt zum Beispiel bei Menzer nicht. Menzer hat ein wahnsinnig niedriges Volumen gefahren, weil die Intensität einfach brutalst hoch war und hat aber auch eine sehr niedrige Frequenz gehabt. Also am Ende von Menzers Ausführung, da ging es ja darum, teilweise Muskeln nur noch alle 7, 8 oder 9 Tage zu trainieren, weil er ja so zerstört war. Das hat Trudel überhaupt nicht gefallen und er hat erstmal sein ganzes Training in einen Zweiersplit aufgebrochen. Ja, also er hat da eine ganz gute Unterteilung einfach gemacht. Er hat gesagt, du hast eine Einheit, da machst du Brust, Schulter, Trizeps, Rücken. Andere Trainingseinheit machst du Bizeps, Unterarme, Waden, Bein, Bizeps und Quadrizeps. Und dann hast du ein A- und B-Training und das trainierst du dreimal die Woche in der Abfolge A, B, A und in der anderen Woche A, B, A, B. So, dann hast du mehr oder weniger alles zweimal oder einmal die Woche gemacht. Also die Frequenz ist einfach nochmal deutlich höher gewesen. Das war dann der eine Punkt. Dann hat er noch eine Perversität mit reingebracht und ich sage das aus dem Grund, weil ich habe es jahrelang selber auch verwendet. Dieses extreme statische Stretchen oder diesen Loaded Stretch am Ende von jeder Muskelpartie. Also das heißt, du hast deinen Restpausesatz beendet, der Muskel ist zum Bersten gespannt. Du schließt ja jeden Restpausesatz mit der letzten Wiederholung, schließt du ja mit einer mit einer sehr langen exzentrischen oder mit einer statischen Wiederholung ab. Also versuchst das Gewicht dann noch so langsam wie möglich abzulassen, um noch möglichst hohen Muskelschaden noch zu provozieren. Und dann stretchst du den Muskel nochmal für 60 Sekunden. Und das ist ekelhaft. Also wenn deine Oberschenkel schon richtig aufgepumpt sind, dann setzt du dich auf den Boden, auf deine Schienbeine, lässt den Oberkörper zurück und stretchst deinen Quadrizeps für 60 Sekunden. Und da muss ich einfach sagen, separates the man from the boys. Also da möchtest du wirklich heulen. Das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Man fragt sich dann, warum macht man den Mist eigentlich? Es promotet schon die Erholung. Also man erholt sich ein bisschen schneller davon. Ich möchte jetzt da nicht in biochemische Details dazu reinsteigen. Sorgt aber für eine bessere Regenerationsrate und, aber das ist halt auch eher was vom Schreibtisch, der Theorie nach könnte dadurch auch sogar noch eine Form der Hyperplasie, also der Neubildung von Muskelfasern, geholfen werden. Also nicht nur eine Querschnittsverdickung, sondern die Neubildung von Muskelfasern ist aber eher so ein Modell aus der theoretischen Sportwissenschaft, ist nicht wirklich belegt. Aber man kann das mal ausprobieren. Mich hat es immer ein bisschen davor bewahrt, zu unbeweglich zu bleiben, weil ich sag mal, über normales statisches Stretching, da gibt es ja auch Abhandlungen drüber, wann, wo, was das sinnvoll wäre oder nicht. Aber um einfach mal nach so einem Restpausesatz sich auf die Bank legen, links und rechts eine 25er Kurzhantel nehmen und die mal für 40, 50, 60 Sekunden in der unteren Position im Stretch aktiv zu halten. Also nicht entspannen lassen. Also du musst ja schon ein bisschen dagegen drücken. Also halt ein Loaded Stretch, ne? Also lest's nach. Und das holt da einfach nochmal eine ganz andere Aktivierung raus. Also ja, ist auch ein bisschen Kategorie, das muss man wollen. Gehört aber, wenn man DC-Training betreibt, dazu. Also wenn du Restpausesätze machst ohne das Stretching, darfst du es rein vom Trademark, dass du es nicht DC-Training nennt.
Ich habe da, danke, dass du so ausführlich auch erläuterst. Ich habe nach DocRap trainiert, sage jetzt gleich dazu, dass ich das aber auf die Naturalvariante runtergebrochen habe. Weil Tudel macht keinen Hehl daraus, dass er unterstützt. Und so wie er es dort schreibt, das ist ohne Unterstützung kaum möglich. Es sei denn, man ist ein genetischer Überflieger. Ja. Weil du hast ja im Grunde genommen in jedem Workout einen Progress drin. Du sollst in jedem Workout einen Progress haben. Und das ist sehr schwer, wenn du natural bist, solltest du das auch ein bisschen abgewandelt trainieren. Das ist aber kein Problem, das abzuwandeln. Das geht.
Ja, ja.
Ja, ich finde.
Also das ist jetzt kein Stofferprogramm. Nee, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Nee, ja, das ist schon recht.
Ist es nicht. Ich habe es jetzt nur noch mal extra dazu gesagt, dass so wie er es geschrieben hat, eher was für Leute ist, die unterstützen. Ja, was ich an dem Programm, ich spreche jetzt mal zunächst über das Für und dann das Wider. Ja, was ich gut finde, was für das Programm spricht, es ist mal ein wahnsinnig neuer Impuls. Ja, das ist mal ganz was anderes, was man macht, wenn man zum Beispiel arbeitet im 8-4-3-Prinzip. Ich mache 8 Wiederholungen, stellt euch vor, ihr macht 8 Wiederholungen bis 100 Kilo, bis zum Versagen und dann macht ihr nochmal 4-3 Wiederholungen mit jeweiligen Pausen, bis ihr 15 Wiederholungen voll habt mit 100 Kilo im Bankdrücken und dann geht das weiter. Und da liegen eben zwischen diesen 4 Wiederholungen und 3 Wiederholungen nach den 8 immer nur jeweils 30 Sekunden oder 10 Atemzüge oder 15 Atemzüge, wie auch immer. Kann man individuell dann auch gestalten. Das gibt dem Ganzen einen besonderen Impuls. Was ich weiterhin positiv finde, ist die Abwechslung, die man dadurch hat. Du kannst das durchaus mit einer annehmbaren Frequenz trainieren. Es ist aufgrund der Tatsache, dass es, das birgt aber auch gewisse Probleme mit sich, aber dazu komme ich noch, dass es ein niedrigeres Volumen als andere Trainingssysteme hat, aber zwar nicht so extrem niedrig, auch noch mit einem gewissen Erholungseffekt, ja, beschieden das Ganze. Und ich kann mit diesem System eine sehr schöne Trainingsplanung machen, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Density geht. Wenn jemand wenig Zeit hat, wird er mit DocRap ganz gut zurechtkommen, wenn er nicht immer so viele Stunden Zeit hat in der Woche und vielleicht nur 3-4 Mal jeweils eine Stunde hinkriegt.
Ja.
Ja. Das ja, Wieder.
Das stimmt.
Ja. Das Wieder ist für mich das Loaded Stretching zum Schluss. Völlig richtig, alles, was du jetzt gesagt hast, hundertprozentig auch aus der Sicht, was da biochemisch oder biophysikalisch an sich passiert, hat aber den Nachteil, dass ich heute, Stand meines Wissens, nie nach dem Training mehr stretchen würde. Ja, würde ich nicht mehr. Punkt. Das halte ich für zu gefährlich, gerade wenn man älter wird. Wenn man jünger ist, mögen das Sehnenbänder und Gelenke noch gut aushalten, auch die Muskulatur, aber ich halte diesen Stretch für ziemlich gefährlich. Der nächste Punkt, und da scheiden sich für mich bei all diesen Trainingssystemen, die dieses hohe Intensität oder Ruhepausensätze, die basieren ja auf hohen Intensitäten, einschließen. Jeder empfindet Intensität anders, Markus. Ja, für mich ist es zum Beispiel ein hochintensives Training, 3x5 Wiederholungen mit 110 Kilo im Bankdrücken zu machen. Da lachst du und sagst zu mir, also kein Ding, ich mache 3x8 mit 120, das ist intensives Training für mich. Das als Beispiel. Jeder empfindet intensives Training anders. Der eine sagt, ich mache im Verbundsatz Latziehen, breit vor die Brust, mit Klimmzügen enger Parallelgriff vor die Brust. Das ist für mich intensives Training. Ja, okay? Und ja. Da ist eben die Problematik, jeder definiert das anders. Und es kann durchaus sein, dass man Dograp, wenn man hohe Volumina im Training gewöhnt ist, überhaupt nicht intensiv empfindet. Und das wird einen immer wieder dazu bringen, gegebenenfalls mehr zu machen, als man eigentlich sollte. Das sehe ich als Nachteil, wenn man es nicht erklärt und überwacht bekommt. Und dritter, ganz großer Nachteil, und das ist für mich überhaupt der, den ich als am problematischsten ansehe und deshalb Dograp nur Leuten empfehle, die schon Basics und Trainingserfahrungen wirklich haben. Eine richtige Periodisierung ist nicht möglich und eine richtige Kontrolle in der Periodisierung mit einer Meta-Analyse auch nicht, weil am Ende kann ich immer nur gucken, wie viel Gewicht. Ich kann aber nicht gucken, wie eine Entwicklung insgesamt ist, weil viel zu viele Übungen draußen vor sind und viel zu wenig behandelt werden auch dabei. Und das sage ich unterm Strich betrachtet, auch mit dem Wissen, was ich heute habe, auch durch dein Buch Powerlifting, die besten Trainingssysteme aller Zeiten. Ich würde eher so ein Powerlifting-Programm mit Bodybuilding-Übungen und der einen oder anderen Intensitätstechnik kombinieren.
Ja, das ist immer die Frage. Steigst du bei Restpause in ein komplettes Trainingssystem ein, dass dein ganzes Training danach strukturiert ist, oder nimmst du es, wie ich es beim Density-Training jetzt auch gesagt habe, nimmst du dir ein, zwei Muskelpartien raus, die zwar natürlich schon wichtig sind, aber jetzt nicht Priorität genießen, wie jetzt Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben oder sowas, wo du einfach nochmal für sowas ans Limit gehen kannst. Und du hast auch völlig recht, hier gibt's keine Periodisierung. Das Einzige, was Dante empfiehlt, ist, du gibst 6 Wochen lang Vollgas oder 7 und dann gönnst du dir 1-2 lockere Wochen, wo du dann eher, sagen wir mal, ein bisschen nach klassischem Volumenprinzip trainierst. Ne? Statt einem Restpausesatz machst du halt 3x10 Wiederholungen, gehst nicht ans Limit, nicht ans Muskelversagen und steigst dann wieder ein. Und es ist auch völlig richtig, dass das nicht für Trainingsanfänger geeignet ist. Also wer Fitness-Bodybuilding betreibt, das sollte ja ein Trainingsalter von bestimmt mal 1-2 Jahren mitbringen, um zu wissen, was es mit Standard Trainingsprogrammierung erstmal Leistungsgrenze und dann einzusteigen. Das absolute Kontra bei dem Programm, jetzt gerade wenn man immer sieht, naja, Home Gyms greift immer mehr um sich, viele Leute trainieren zu Hause, natürlich dann auch ein bisschen mit eingeschränktem Equipment. Du hast bei DC immer zwei Sachen. Das eine, also bei der Übungsauswahl, das eine ist die Sicherheit der Übung. Weil wenn du schließt ja innerhalb von einem Restpausesatz, gehst du ja 3-4 Mal ans Muskelversagen. Ne? Du machst den initialisierenden Satz mit 8, 9, 10, 11, 12 Wiederholungen. Der ist dann bis zum Muskelversagen. Das Gewicht wird abgelegt. Du hast die 20, 25 sekündige Pause, greifst das Gewicht wieder. Und das sind Sachen, das macht man am liebsten an der Multipresse, an der Hammer-Strength-Maschine. Das macht man am liebsten an einem Kabelzug. Solche Sachen. Aber wenn du jedes Mal dann wieder eine Hantel aus der Ablage rauswuchten musst, ohne Trainingspartner, oder dann halt auch, wenn du, weiß nicht, keine Safeties hast, also mach das mal mit Kurzhanteln, mit 45er Kurzhanteln und Bankdrücken, das wird blöd.
Ne? Du brauchst fast immer einen Trainingspartner. Also das sagt Tudel genau. Auch. Ja?
Genau, genau.
Das sagt Tudel ja auch. Und man muss nur sagen, er hat das Programm natürlich so für sich auch gut entwickelt und spezifiziert. Und dem kann man auch glauben, wenn der das sagt. Er publiziert das ja auch heute noch, dass er da gar kein Interesse an einer kommerziellen Vermarktung hatte. Da kannst du ja auch so Fragen stellen und dir das runterladen bei ihm. Das ist einer der wenigen, der gesagt hat, ich mach das für alle. Aber es sind natürlich auch ein paar grundlegende Denkansätze mit drin, die wahrscheinlich wie immer nur für dieses eine Individuum, und da haben wir wieder die individuellen Anpassungen, der Euro geht rein ins Schweinchen, ja, notwendig sind. Ja, die auch nur bei diesem einen Individuum genau so gehen, weil er mal für sich herausgefunden hat, das funktioniert.
Ja, und trotzdem ist es immer so, keiner ist die Schneeflocke, selbst wenn es bei einem Individuum besonders gut geklappt hat, ist normalerweise immer was für alle dabei. Also da kann jeder doch noch ein bisschen was rausziehen davon.
Das ist es. Also ja, zum Beispiel, ich habe ja zweimal damit trainiert und das muss ich auch mal dazu sagen, ich habe damit ganz ordentlich Erfolg gehabt, vor allen Dingen was das Thema Kraftsteigerung, und darum geht es hier primär, also stärker werden, werde ich stärker, kriege ich generell ja, Muskelmasse, ja, und das klappt damit. Aber wenn man älter wird, und ich habe das zweite Mal mit über 40 trainiert, es ist richtig Verschleiß. Ja,
weil du willst jedes Mal dein Logbuch schlagen, du willst jedes Mal die Zahlen schlagen, ja, du hast dann zwar die Option, deine Übung auszutauschen, wenn du keine Steigerungsrate mehr hast. Ne? Wenn du jetzt Dips machst und du machst 2 Einheiten oder 3 Einheiten hintereinander keinen Progress mehr, dann musst du Dips auswechseln durch die nächste Übung, die dir am besten liegt. Also er sagt ja ganz klar, zieh dir für jede Muskelgruppe 3 Übungen, mit denen du am besten klarkommst, die sicher auszuführen sind und auch ein hohes Steigerungspotenzial haben. Weil natürlich habe ich bei einem French Press mit einer SZ-Hantel oder bei Dips für den Trizeps immer eine höhere Steigerungsrate als bei Cable Pushdowns oder bei Kurzhantel-Kickbacks. Weil ich denke mal, 45 Kilo Kurzhantel-Kickbacks macht sonst keiner. Ja, da ist die Steigerungsrate nicht so allzu hoch. Das ist wie beim Kurzhantel-Seitheben. Da ist dann halt relativ schnell vorbei. Ja, aber bei Dips, da kannst du dich Wochen, Monate lang relativ gut verbessern, bis da mal ein Plateau kommt. Ja, das heißt, nach den Kriterien musst du die Übung auch auswählen. Und zwei Dinge gefallen mir wahnsinnig gut in dem System. Das eine ist, er nimmt für den Unterkörper, nimmt er immer noch, und das hat sich auch, also mittlerweile hat ja auch Wendler in seiner aktuellen Auflage von 531, wo es nochmal ausgebreitet hat, noch was man alles machen kann, hat er auch den sogenannten Widowmaker-Satz drin. Am Ende von deinem Beintraining nimmst du dir nochmal ein Gewicht, das du für, also das wäre dann die wirklich wie früher die Superkniebeuge oder die Atemkniebeuge, und haust nochmal einen 20er-Satz bis zum Muskelversagen raus. Und das machst du immer mit der Übung, die du an dem Tag machen musstest für die Beine als Hauptübung. Also wenn du Beinpresse hattest, dann machst du das zum Schluss mit einem Gewicht für 20 an der Beinpresse noch. Du haust erst deine 4 bis 8 schweren Wiederholungen raus von deinem Standardsatz. Der wird nicht nach Rechtspause gemacht, reduzierst das Gewicht und haust dann diesen 20er Satz raus. Das machst du dann beim Beinpressen oder in der Hackenschmidt oder bei den Kniebeugen. Und da bist du dann wirklich tot. Deswegen heißt der auch Widowmaker, der Satz.
Und das habe ich auch ja, übrig behalten davon. Das mache ich zum Beispiel beim Beintraining bei allen großen Übungen immer. Immer.
Ja,
ja, ja. Und ich halte sehr, sehr viel davon, weil du einfach auch so eine richtige Beschleunigung im Blutfluss hast und auch die Fasern total aktiviert werden. Das spürst du auch, und das spürst du auch am nächsten Tag. Ne? Der Widowmaker heißt ja heute anders, ne, Markus. Der ist ja umbenannt worden von der Pro-Science-Fraktion. Der heißt ja halt MRAP-Satz. Ne?
Der MRAP-Satz, ja. Wobei MRAP-Satz, aber der kann irgendwo liegen bei 10 bis 40 Wiederholungen.
Ja, ja, genau. Aber trotzdem, das Kind hat einen neuen Namen, das ist sehr wichtig. Aber ich fand Widowmaker auch immer gut. Er schreibt es ja immer drunter, ne? Was hat er vorgeschlagen? Er hat immer gesagt, das Gewicht droppen um glaube ich, 50% zum Beispiel bei der Kniebeuge, ne?
Genau, wenn du, was weiß ich, du machst jetzt 150 Kilo für 6 schwere Wiederholungen, danach ist Feierabend, dann machst du 5 Minuten Pause, reduzierst auf 75 und dann bangst du den raus und Ziel ist 20. Ab 25 musst du dann das Gewicht vielleicht nächstes Mal erhöhen, hast du 15 nur geschafft, warst du zu schwach.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Pudel zum Beispiel die Beine nicht nach dem Ruhepausenprinzip trainiert, ne?
Nee, muss man dazu sagen, außer die Beincurls natürlich, also Leg-Curl-Varianten, die kannst du natürlich nach Restpause machen, aber alles gestrecktes Kreuzheben, Kniebeugen und auch Beinpressen verbietet Volumen, sich nach Restpause. Ja.
Macht der Volumentraining normales mit nicht allzu hohem Volumen. Und da zeigt sich eben auch seine Trainingsintelligenz, ja, dass er das wirklich sich durchdacht hat, das Ganze. Dass es einfach genau. In dem Bereich nicht geht und er einfach auch weiß, dass die Beine einen viel höheren Workout-Load brauchen, um sie zu
verstehen. Deswegen hat er den Widowmaker-Satz ja auch nur für die unteren Extremitäten richtig, drin. Also richtig. Es gibt keinen Widowmaker-Satz im Overhead-Press oder auf der Schrägbank, das gibt's nicht. Ja.
Und das hat er sehr gut gemacht. Noch ein Wort zum Thema Essen, was er sagt, auch wieder ziemlich unkonventionell in dem Zusammenhang, viel, viel, viel. Aber die Carbs zum Schluss.
Ja, das stimmt. Und er redet ja auch von sogenannten Carb-Cut-Offs. Also du sollst ja nur bis zur zweiten Tageshälfte oder bis nach dem Training spätestens deine Kohlenhydrate konsumieren und dann weglassen. Also vor allem halt dann Richtung Abend hin oder so. Das ist auch so ein bisschen so ein Oldschool-Approach, als man mit den Kohlenhydraten mal rumgespielt hat. Postuliert wahnsinnig hohe Proteinmengen, was natürlich wieder ein bisschen den Rückschluss zulässt auf Enhanced-Athleten. Ne? Also weil, wenn er von 300 bis 400 Gramm Protein pro Tag spricht für 100 Kilo-Athleten, dann weiß ich natürlich auch, welche Pfeife hier gepfiffen wurde.
Ja, vor allem, wenn er von 100 Kilo-Athleten spricht. Ja.
Ja. Und er ist ein großer Fan von Steady State Cardio morgens nüchtern zu machen. Also an Pausentagen empfiehlt er immer, also weil du hast ja dann 4 Pausentage, morgens immer nüchtern Cardio zu machen zwischen, was halt immer so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem. Auch aus Gründen noch der Regeneration empfiehlt er es einfach halt.
Ja, er begründet es halt aber nicht schlüssig wissenschaftlich. Er hatte in seinen ersten Veröffentlichungen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in seinen ersten Veröffentlichungen hat er diese Geschichte mit den Glykogenspeichern geschrieben, wenn man nüchtern trainiert und sie sind ja leer morgens nach seiner Meinung.
Ja, komplett leer, Olaf, komplett.
Komplett leer sind sie nach seiner Meinung gewesen. Ja, und wenn man dann nüchtern trainiert, schiebt man die Fettverbrennung an. Mitnichten ist es so, nach dem schlechtesten Regenerationsprozess innerhalb eines Monsterrausches, sind die Glykogenspeicher bis zum Zerbersten voll morgens. Die auf jeden Fall. Und sich jetzt morgens, ich rede jetzt nicht von Wettkampfoptimierung, ich rede jetzt mal ganz normal, sich morgens entladen zu wollen damit, das ist einfach eine wirklich völlig unbewiesene These. Warum es immer noch gemacht wird, ist auch relativ einfach, das muss man auch mal dazu sagen, weil es sich bei den meisten in den Tagesablauf leichter integrieren lässt. Die bringen Cardio hintereinander nicht zeitlich.
Dankeschön.
Also machen Sie es morgens auf nüchternen Magen oder mit dem Kaffee, das ist ja völlig in Ordnung. Es macht Cardiotraining auf nüchternen Magen schon durchaus Sinn, wenn es darum geht, die VO2 Max zu erhöhen. Dann ist es sinnvoll. Aber dann bist du auch in einem Bereich, wo du Minimum 90 Minuten trainieren musst. Und dann ist es halt kein Cardio mehr für eine halbe Stunde. Das sind dann die sogenannten Nüchternläufe. Ne? Und die erhöhen die maximale Sauerstoffkapazität, was Sinn macht, was sich positiv aufs Training auswirkt. Aber man kann nicht alles beachten. Und es ist letztendlich, wie gerade gesagt, eine Frage des Zeitmanagements. Ja. Und was auch noch mit reinspielt, wichtiger Punkt, viele trennen Krafttraining und Cardio auch noch, weil sie sagen, keine Energie verschleudern. Auch das ist in Ordnung. Auch das ist in Ordnung.
Ja, die einzige Zunft, die ihr Cardio, wenn sie es überhaupt betreibt, von ihrem Krafttraining trennen sollte, sind tatsächlich die Gewichtheber und die Powerlifter. Also wenn du im hoch neuronal aktiven Bereich trainierst von 1 bis 5 Wiederholungen, na, und du möglichst dein zentrales Nervensystem zum Feuern bringen willst und machst nach dieser Trainingseinheit 45 Minuten Steady State Cardio, dann fährt diese Empfindlichkeit, diese neuronale Optimierung, die fährt dann wieder runter, weil das entspannt dir dann dein System. Das kannst du versetzt am Tag machen, ne, oder am Pausentag, aber unmittelbar danach tust du dir keinen Gefallen damit. Also wenn dein Fokus auf Power, Explosiveness ausgerichtet ist, Bodybuilding völlig legitim, aber für einen Powerlifter gerade in der Peaking-Phase, wo es wirklich an schwere Gewichte geht von 85-90% aufwärts, du kannst zum Cooldown hinterher ein paar Minuten auf dein Fahrrädle drauf sitzen, das kannst du machen, aber bitte schieb jetzt da nicht nochmal eine 40-Minuten-Einheit mit 300 Watt und einem Puls von 145, lass das bleiben bitte.
Ja. Ja, und ich denke, auf die Art kann man auch so mit dem DC, mit dem Doc Rap nach Dante Tudel schlafen gehen. Ich kann nur jeden aber empfehlen, auch das mal zu recherchieren und über die Entstehung des Systems und über den verrückten Typen dahinter mal zu lesen. Es ist hoch unterhaltsam, amüsant. Das ist ein sehr innovativer Mensch, ein richtiger Kasten, der nach wie vor nach diesem System auch trainiert. Aber ich bitte jeden, wenn er selber das kann, zu tun, das auf, sofern er in dem Bereich ist, das auf Natural-Bedürfnisse runterzudrehen, weil ansonsten bist du innerhalb von 4 Wochen kaputt damit. Ja, da bist
Ich
du
finde, du
innerhalb
bist auch
von
psychisch, ja.
psychisch völlig ausgelaugt. Ja, und
Ja, ich finde, psychisch zieht's dir, finde ich, zieht's dir brutal den Stecker, wenn du nicht alle paar Wochen wirklich diese Cruising-Phasen einbaust, von
ja.
denen er redet, weil jedes Mal dieser Druck, weißt du, die ersten paar Wochen fängst du an, da steigerst du dich überall, da läuft es, da bist du fresh, da hast du Bock auf das System. Und dann kommst du die ersten Plateaus, du fängst dann an, die Übung auszuwechseln, und dann weißt du, ah, ich muss heute im Schrägband drücken, ich muss heute entweder die 12. Wiederholung machen oder ich sollte 2,5 Kilo mehr verwenden, ne, weil sonst ist der Progress nicht da, ich muss die Übung austauschen oder allein auch schon zu wissen, oh, egal wie es läuft, ich muss noch diesen Widowmaker-Satz zum Schluss machen. Das ist schon psychisch, ist das schon eine ziemlich fordernde Sache. Vor allem, du musst ja auch mit der Konzentration on point sein, weil so ein Training geht 30, 40 Minuten höchstens. Und wenn du da dann noch in deinem Alltag bist, hängst noch mit Problemen vom Geschäft hinterher und hattest noch Streit mit der Freundin und der Hund ist erkältet, hey, da bist du nicht bei der Sache. Und da kriegst du diesen, weil du hast nur diesen einen Restpausesatz. Und wenn du den nicht sauber durchziehst, dann war's das halt und dann kannst du das vergessen. Also diese, ich wurschtel mal 2 Stunden im Gym rum und dann bleibt am Ende doch was hängen, Typen, für die ist das nichts.
Also ich sehe das auch so, und du musst dich damit beschäftigen. Ja, also das ist jetzt kein Plan. Ich glaube, einen Plan runtertrainieren tust dich leichter mit Push, Beine, Pull. Ja,
Ja.
das ist so, das ist so. Ich will mal noch einen kurzen Exkurs geben, weil wir schon auch auf der Zielgeraden sind, wie ich aktuell trainiere, weil ich da auch gefragt worden bin, wie trainiere ich aktuell? Aktuell trainiere ich was Neues aus und versuche meinen Körper dazu, Anpassungen zu zwingen. Ist deutlich schwerer als alles, was ich bisher gemacht habe. Ich trainiere Oberkörper, Beine, Arme, Bauch, also das sind 3 Einheiten, Oberkörpereinheit, dann die Beine, dann Arme, Bauch, Pause und dann von vorn. 6 Einheiten in der Woche, arbeite dort der erste Block Powerlifting orientiert, der zweite Block Hypertrophie orientiert. Ist ultra hart, weil ich auch noch 4 Cardio-Sessions mit dazu mache, mindestens 45 Minuten. Ich will aber, dass mein Körper nochmal eine Anpassung auch einfach vornimmt, und ich muss sagen, das ist das Trainingssystem, was mir bisher am meisten abverlangt.
Ja, es will was heißen bei dir, zäh im Knochen.
Ja,
Ja.
und weil irgendwie passt sich der Körper nicht an. Er will es noch, er will es noch nicht. Kraftsteigerungen sind jetzt da im normalen Rahmen. Habe jetzt den letzten noch für dieses Jahr angepeilten ausstehenden Rekord auch gebrochen. Das war das doppelte Körpergewicht in der Hexbar 8 Mal zu ziehen, und das habe ich geschafft.
Gut. Gut,
Ja.
und das trotz deinen Knien.
Ja, das Knie macht da gut mit. Das macht er gut mit.
Okay.
Ja, da muss ich sagen, da hab ich kein Problem. Da nehme ich diese wärmenden Bandagen, also keine mit Kompression, über die wir mal gesprochen haben, zusammen mit dem Equipment, ne, die schön warm halten, da habe ich gar keine Probleme. Das ist ja das Witzige, das Knie, das tut mir wirklich nur weh beim Laufen. Ja. Und bei anderen Sachen überhaupt nicht. Das ist auch wieder so ein Phänomen. Aber es ist die Gesamtbelastung. Ja.
Zwei
Ja.
Dinge würde ich, ja, entschuldige, Olaf,
Ja,
zwei.
und das muss man so nehmen, wie es kommt. Ne? Okay.
Zwei Dinge würde ich noch zu Restpause, und dann wäre ich damit auch durch.
Ja.
Also das eine ist, egal wofür du dich jetzt entscheiden würdest, ob du jetzt Doc Rap, Mayo Raps oder Pit Force nach Pfützenreuther durchziehst, das funktioniert alles. Es gibt Varianten davon. Muss halt gucken, was liegt dir da ein bisschen am ehesten. Lies dich da mal überall rein. Forschung hat es bewiesen, dass das auch in seiner Effektivität dem traditionellen Wiederholungssatzschema nicht nachsteht. Das hat auf jeden Fall ist gleichwertig anzusehen. Also klar, vorausgesetzt, man programmiert es einigermaßen sinnvoll. Und wer sich mal ranwagen möchte, aber jetzt nicht sein ganzes Training über den Haufen werfen möchte von heute auf morgen, einfach mal Bizeps sich vornehmen, einfach mal Bizeps-Curls im Rest-Pause-Style machen, mal zum Gucken, wie fühlt sich das an. Und dann mal gucken, ob es das vielleicht auch für andere Muskelpartien noch was wäre. Also man muss jetzt da nicht komplett einsteigen. Man kann da auch erstmal ein, zwei, vielleicht auch störrische Muskelpartien rausziehen, wo man dann auch sagt, da geht gerade nichts irgendwie, nämlich Bizeps, Trizeps mal raus, guck da damit mal. Und dann hat man dann schon erst einen Eindruck, wie sich das Training anfühlt, ob das was wäre, was man mal komplett in Angriff nehmen möchte.
Ja. Dann sind wir für heute mal auf der Zielgeraden. Wir haben immer noch ein bisschen was auf der Pfanne, aber wir haben denke ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut unterhalten und fürs nächste Mal ganz gespannt gemacht. Beim nächsten Mal werden wir dann noch, was offen ist, Ausrichtung, Strategie, Setting für Stronger Than You besprechen, den letzten Wettkampf, den wir gemacht haben, und werden uns dann nochmal einigen anderen bekannten Trainingssystemen hier dann aus dem Bodybuilding-Bereich etwas genauer widmen, weil hierzu einige Fragen kamen, und damit beschäftigen wir uns sehr, sehr gerne. Ja?
Prima, freue ich mich.
Ja, Markus, ich bedanke mich für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und auch wieder die wachen Stunden schon am Sonntagmorgen, die du für Stronger Than You investierst. Vielen Dank. Wir bekommen gutes Feedback. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, lasst Feedback da. Wenn ihr Fragen habt, gerne an Markus Beuter bei Instagram oder mich, Stronger Than You Podcast, mann.olaf, und natürlich wie immer auch sehr beliebt personal-trainer@gmx.eu. Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik. Wenn ihr uns beleidigen wollt, könnt ihr das da auch gerne tun, aber lasst es lieber. Und ansonsten auch positive Wortmeldungen, Sprachnachrichten 01737739230. Auch hier bekomme ich regelmäßig Nachrichten gesprochen und per Post. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bis wir in der nächsten Runde sind. Bleibt gesund, euer Markus und euer Olaf.